Oh la la la.
Lesbeninfo.
Guten Abend und herzlich willkommen. Hier ist das Frauen-Lesben-Info bei Radio Dreieckland. Wie angekündigt, senden wir jetzt einen der Vorträge, der in Berlin bei den feministischen Widerstandstagen vom 9. bis 12. September gehalten wurde. Es geht dabei heute um die komplexen Folgen für Flüchtlinge und Migrantinnen durch das neue Zuwanderungsgesetz in Kombination mit der geplanten Zusammenlegung von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe durch Hartz IV. Aber erst nochmal etwas Musik.
Silencio, por favor. Enquanto esqueço um pouco a dor do peito, não diga nada sobre meus defeitos. Eu não me lembro mais quem me deixou assim. Hoje eu quero.
Also mein Name ist Monika und ich bin Juristin und ich beschäftige mich eben seit geraumer Zeit mit Hartz IV und vor allem auch mit dem Zuwanderungsrecht. Und ich versuche heute Abend den juristischen Part zu übernehmen und werde beginnen mit einer ganz kurzen Einführung in das Zuwanderungsgesetz, was ja auch am 01.01.2005 in Kraft treten wird, also gleichzeitig mit Hartz IV. Ich werde deswegen mit dem Zuwanderungsgesetz beginnen, weil der Aufenthaltsstatus für den Zugang zum Arbeitsmarkt ja dann ausschlaggebend ist. Es wird zwei Aufenthaltstitel in Zukunft geben nach dem Zuwanderungsgesetz. Das ist einmal die Niederlassungserlaubnis. Die gilt dann unbefristet und kann nicht mehr entzogen werden. Was ersetzt dieser Aufenthaltstitel? Der ersetzt die jetzt geltenden Aufenthaltstitel, nämlich unbefristete Aufenthaltserlaubnis, und er ersetzt die Aufenthaltsberechtigung. Die Niederlassungserlaubnis wird in Zukunft der einzige unbefristete Aufenthaltstitel sein. Es gibt dann als zweiten Aufenthaltstitel die befristete Aufenthaltserlaubnis. Die wird in der Regel immer zweckgebunden sein. Das wirft Probleme auf mit der Überleitung, weil was ersetzt diese Aufenthaltserlaubnis, diese befristete? Sie ersetzt die befristete Aufenthaltserlaubnis, die Aufenthaltsbefugnis und die Aufenthaltsbewilligung. Ich meine, es wird damit Schwierigkeiten geben bei der Umleitung, weil im Moment die befristete Aufenthaltserlaubnis an bestimmte Zwecke gebunden ist. Migrantinnen der zweiten und dritten Generation, die seit Geburt oder seit Jahrzehnten in Deutschland leben, sind trotz dieses langen Aufenthalts nur im Besitz einer befristeten Aufenthaltserlaubnis. Die Ursachen dafür sind in erster Linie eine rassistische, restriktive, rechtswidrige Handhabung von Seiten der Ausländerbehörde, fehlende Informationen und Beratung, da trotz des häufigen Vorliegens der Voraussetzungen für eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis in der Praxis häufig nach Jahrzehnten der Aufenthalt immer wieder nur befristet verlängert wird. Wenn jetzt aber diese befristete Aufenthaltserlaubnis nach neuem Recht an einen Zweck gebunden ist, ist fraglich, an welchen Zweck hier eine Gebundenheit fingiert werden kann oder gesehen werden kann. Das heißt, das betrifft circa 1,7 Millionen Personen, die jetzt im Moment in einer nur diese befristete Aufenthaltserlaubnis haben. Da müsste dann eigentlich eine Einzelfallprüfung stattfinden, an welchen Zweck diese befristete Aufenthaltserlaubnis gebunden sein könnte. Diese befristete Aufenthaltserlaubnis nach neuem Recht ist, wie gesagt, an Zweck gebunden. Das heißt, es muss entweder ein Studium angegeben werden, Aus- und Weiterbildung, oder auch zum Zwecke der Selbstständigkeit. Und das will ich mal kurz vorlesen. Da wird auch Sinn und Zweck dieses Gesetzes sehr klar zum Ausdruck gebracht, was eigentlich dahinter steht. So sagt Paragraph 21, einem Ausländer, ich zitiere jetzt, einem Ausländer kann eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn erstens ein übergeordnetes wirtschaftliches Interesse und ein besonderes regionales Bedürfnis besteht. Und zweitens, die Tätigkeit positive Auswirkungen auf die Wirtschaft erwarten lässt. Und das ist jetzt das Wesentliche, die Finanzierung durch Eigenkapital oder durch eine Kreditzusage gesichert ist. Und das ist in der Regel gegeben, wenn mindestens 1 Million Euro investiert und 10 Arbeitsplätze geschaffen werden. Also nur damit ihr mal so eine Vorstellung kriegt, was das heißt, durch Selbstständigkeit hier eine befristete Aufenthaltserlaubnis zu bekommen, denn die ist befristet auf 3 Jahre und nach 3 Jahren wird geguckt, ob die Geschäftsidee erfolgreich war. Es gibt noch eine zusätzliche Einschränkung, wenn die Person diese befristete Aufenthaltserlaubnis beantragt und über 45 ist, soll sie diese Aufenthaltserlaubnis nur erhalten, wenn sie über eine angemessene Altersversorgung verfügt. Wer erhält diese befristete Aufenthaltserlaubnis noch? Das sind Menschen, die einen Aufenthalt bekommen hier aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen. Das betrifft die Kontingentflüchtlinge beispielsweise, Personen, die aus humanitären, völkerrechtlichen Gründen bei drohender Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit ein Aufenthaltsrecht bekommen. Das sind also Flüchtlinge mit Abschiebeschutz, zum Beispiel nach der Europäischen Menschenrechtskonvention oder der Konvention gegen Folter und Todesstrafe. Hier ist von Bedeutung, dass in Zukunft diese befristete Aufenthaltserlaubnis auch Frauen erhalten können, die aus dringenden humanitären oder persönlichen Gründen oder sogenannten erheblichen öffentlichen Interessen die weitere Anwesenheit in Deutschland erforderlich machen. Das will ich kurz ein bisschen erläutern. Das betrifft zum Beispiel Frauen, die im Zeugenschutzprogramm sind, die also als Prostituierte hier gearbeitet haben und gegen Zuhälter nun aussagen. Die haben jetzt nach dem neuen Recht die Chance, eine befristete Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Allerdings mit 2 Einschränkungen. Wenn sie sogenannt illegal eingereist sind, kann das ein Hindernisgrund sein. Oder wenn sie Sozialhilfe beziehen, sind sie auch davon ausgeschlossen. Also einerseits eine Erleichterung wieder, aber eben diese Erleichterung wird dann wieder zurückgenommen durch diese Einschränkung bei Sozialhilfebezug beziehungsweise dieser illegalen Einreise. Sie sind auch ausgeschlossen vom Familiennachzug. Das sind im Wesentlichen die beiden Aufenthaltstitel nach dem neuen Zuwanderungsrecht. Ich möchte jetzt kurz eingehen auf das Asylbewerberleistungsgesetz. Das Asylbewerberleistungsgesetz, das ist ja bekannt, bedeutet in der Praxis eine Kürzung der Sozialhilfe um mindestens 30% und die Versorgung mit Sachleistungen mindestens für die ersten 3 Jahre des Sozialhilfebezugs. Das heißt Lebensmittelpakete, Gutscheine und so weiter und so fort. Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften, Sammellagern sowie auch eine eingeschränkte medizinische Versorgung. Das Asylbewerberleistungsgesetz soll jetzt nun gemäß dem Zuwanderungsgesetz ausgedehnt werden auf alle Migrantinnen mit humanitärem Aufenthaltstitel. Und das bedeutet eine erhebliche Ausdehnung des Kreises der Personen, die nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Leistungen beziehen. Das betrifft alle Migrantinnen, die bisher eine Aufenthaltsbefugnis hatten. Die fallen unter das Asylbewerberleistungsgesetz. Alle Migrantinnen und Flüchtlinge, die insbesondere aufgrund einer Altfallregelung hier einen Aufenthalt haben. Kranke, Behinderte und weitere Migrantinnen, die nach dem neuen Recht eine Aufenthaltserlaubnis als Bleiberecht aus humanitären Gründen erhalten, fallen jetzt auch unter das Asylbewerberleistungsgesetz und jüdische und andere Kontingentflüchtlinge ebenfalls. Weiter gilt das Asylbewerberleistungsgesetz auch, wie bisher schon, für Asylbewerberinnen einschließlich Folgeantragstellerinnen, Migrantinnen mit einer Duldung, Flüchtlinge mit einer Duldung, ausreisepflichtige Ausländerinnen, Ausländer, Kriegsflüchtlinge im Sinne von § 24. Unter den Flüchtlingen mit Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen sollen künftig nur noch Asylberechtigte Sozialhilfe bekommen, dann Konventions- sowie Flüchtlinge mit Aufenthaltsdrittel aufgrund der Europäischen Menschenrechtskonvention. Wobei hier noch unsicher ist, ob sie Sozialhilfe bekommen, weil die Sozialhilfe in dem Sinne gibt es ja nicht mehr nach Hartz IV. Es ist die Frage, ob sie dann ALG II kriegen oder eben die Hilfe in besonderen Lebenslagen. Das Asylbewerberleistungsgesetz an sich ist ja diskriminierend. Die Höhe der um mehr als 30% unter der Sozialhilfe liegenden Leistungen ist völlig willkürlich festgesetzt. Ebenso willkürlich die Behauptung der Verantwortlichen, die Höhe der seit 1993 unverändert gebliebenen Leistungen habe sich als auskömmlich erwiesen. Wie eine Person zum Beispiel von 1,36 Euro pro Tag als einzigen Bargeld für den persönlichen Bedarf wie Fahrkarten, Telefon etc. zusätzlich zu Verpflegung, Kleidung, Unterkunft und Hygienebedarf auskommen soll, kann kein verantwortlicher Mensch erklären. Das Asylrecht wird sich in zwei wichtigen Punkten ändern. Einmal wird es in Zukunft die geschlechtsspezifische Verfolgung, die wird anerkannt werden. Allerdings hier ist von Bedeutung, dass das kein Asylgrund in dem im eigentlichen Sinne ist, sondern dass es ein Schutz vor Abschiebung ist. Und es wird die nichtstaatliche Verfolgung anerkannt. Das ist für Frauen auch von großer Bedeutung, weil die große Schwierigkeiten haben, das nachzuweisen, dass nichtstaatliche Täter sie verfolgen und misshandeln. Nichtsdestotrotz ist es schwierig, auch weiterhin geschlechtsrelevante oder geschlechtsspezifische Verfolgungsgründe hier geltend zu machen, denn das Gesetz ist im Wortlaut nicht sehr klar und es gibt noch nicht ausreichend Rechtsprechung dazu. Ich möchte aus dem Gesetz kurz zitieren, was es heißt. Nichtstaatliche Verfolgung. Wann die anerkannt wird. Eine Verfolgung in diesem Sinne kann ausgehen von dem Staat, einmal Parteien oder Organisationen oder eben nichtstaatlichen Akteuren. Und jetzt wird das aber wieder eingeschränkt, dieser Punkt nichtstaatliche Akteure, in dem gesagt wird, sofern internationale Organisationen erwiesenermaßen nicht in der Lage sind oder nicht willens sind, Schutz vor der Verfolgung zu bieten. Das ist zum Beispiel jetzt bezüglich Sudan eine ganz heikle Angelegenheit. Also jetzt gibt es ja Interventionen von Seiten internationaler Organisationen. Also es ist völlig unklar, ob eine sudanesische Frau jetzt hier in der BRD, wenn sie es überhaupt schaffen würde, in die BRD zu kommen, Asyl aufgrund geschlechtsspezifischer Verfolgung erhalten würde. Es könnte ihr ja entgegengehalten werden aufgrund des Wortlautes, dass es ja internationale Organisationen gibt, die da vor Ort sind. Also insofern einerseits eine Verbesserung, dass es im Gesetz manifestiert ist, dass es endlich mal im Gesetz auftaucht, aber in der Praxis hat das wahrscheinlich nicht die großen Auswirkungen, wie sie immer geäußert werden in der Öffentlichkeit. Ich komme jetzt zu Hartz IV und den speziellen Auswirkungen auf Migrantinnen und Flüchtlinge. Dazu muss ich kurz erklären, also wenn ich Hartz IV meine, meine ich jetzt hier in diesem Kontext nur die Zusammenlegung von der jetzigen Arbeitslosenhilfe mit der Sozialhilfe. Die jetzige Arbeitslosenhilfe wird es ja überhaupt nicht mehr geben ab 01.01.2005. Wer ist anspruchsberechtigt in Zukunft? Das heißt ALG II, also Arbeitslosengeld II. Es sind alle Erwerbsfähige, also das ist auch wieder diese neue Sprache. Also es wird nicht mehr von Arbeitslosen gesprochen, es wird von sogenannten erwerbsfähigen Hilfebedürftigen gesprochen. Beziehungsweise dann wird wiederum ein anderer Begriff gebraucht im Jobcenter, die ja eingerichtet werden, auch ab 01.01.2005 heißen diese erwerbsfähigen Hilfebedürftigen dann Kunden und Kundinnen. Also wen betrifft das? Wie groß ist der Personenkreis? Alle, also anspruchsberechtigt sind die Erwerbsfähigen zwischen 15 und 65 Jahren, auch ohne vorherigen Arbeitslosengeld oder Hilfebezug. Was heißt erwerbsfähig? Erwerbsfähig heißt, dass die Person mindestens 3 Stunden am Tag einer Arbeit nachgehen kann. Das ist auch ein großer Unterschied zu dem jetzigen Recht, weil jetzt ist erwerbsfähig, wer mindestens 6 Stunden am Tag arbeiten kann. Und hilfebedürftig ist der oder diejenige, die eben nicht aus eigenen Mitteln, sprich Einkommen oder Vermögen, für sich selbst sorgen kann. Die Höhe der Leistung orientiert sich weitgehend an der Sozialhilfe, ist jedoch viel stärker pauschaliert. Das heißt, im Westen, also es wird immer noch unterschieden, Westen, Osten. Westen sind das 345 Regelsatz, also Euro 345 und im Osten 331. Es werden in Zukunft keine Mietschulden mehr übernommen. Die Sanktionen wurden sehr stark verschärft. Es gibt diese, habt ihr wahrscheinlich schon alle gehört, diese Eingliederungsvereinbarung, die abgeschlossen werden muss. Der zukünftige Sachbearbeiter heißt jetzt Fallmanager. Und dem Fallmanager, der soll in Zukunft nur noch mit 75 Personen zu tun haben. Also im Moment weiß ich, dass in Berlin die Zahlen, dass pro Sachbearbeiter ungefähr 350 Arbeitslose sind. Das heißt, also jetzt sollen es nur noch 75 werden. Ich weiß nicht, wie das gemanagt werden soll, aber das ist so die Zielvorgabe. Und dieser Fallmanager schließt mit jeder erwerbsfähigen, hilfebedürftigen Person eine sogenannte Eingliederungsvereinbarung ab. Das heißt, es ist eine Art Vertrag oder es ist ein Vertrag, den die Person auch abschließen muss. Falls sie das nicht tut, wird die Regelleistung gekürzt und zwar um 30%. Und diese Eingliederungsvereinbarung wird dann einfach ersetzt durch einen Verwaltungsakt. Also, es ist ein Zwangsvertrag, letztendlich nichts anderes, als man wird gezwungen, diesen Vertrag abzuschließen. Und in der Praxis wird das dann schon so aussehen, dass die meisten diese Eingliederungsvereinbarung einfach abschließen werden, weil sie Angst haben bezüglich dieser 30-prozentigen Kürzung. Und was beinhaltet diese Eingliederungsvereinbarung? Sie beinhaltet die Bemühungen des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, Arbeit zu suchen. Das muss er schriftlich nachweisen. Wenn es sich um sogenannte Personen, also die Sprache ist auch wieder sehr verräterisch hier, also mit individuellen Vermittlungshemmnissen handelt, also Personen mit individuellen Vermittlungshemmnissen, das sind dann Kunden, Kundinnen, die zum Beispiel schon seit langer Zeit keine Arbeit haben, sehr kinderreiche Familien oder keine entsprechenden Qualifikationen nachweisen können. Die müssen dann eben zum Beispiel nachweisen, dass sie sich besonders um Qualifikationsmaßnahmen bemühen. Als Personen mit individuellen Vermittlungshemmnissen werden auch Personen bezeichnet, die Alkoholprobleme haben, Drogenabhängige. Und da sagt zum Beispiel der Gesetzeswortlaut noch nicht eindeutig, ob die überhaupt in diesen ALG 2, also unter das SGB 2 fallen. Wenn sie es tun, dann müssen sie laut Fallmanager Kontakt aufnehmen zur Schuldnerberatung, zur Drogenberatung und zur psychosozialen Betreuung. Und da sind ganz klare datenrechtliche Bedenken, weil bis jetzt waren das anonyme Daten bei diesen Stellen und jetzt besteht die Gefahr, dass aufgrund dieser Eingliederungsvereinbarung ein Nachweis erbracht werden muss, dass diese Stellen kontaktiert wurden und entsprechende Bemühungen gemacht wurden. Ich denke, dass gerade auch für Migrantinnen und Flüchtlinge, diese, wenn sie überhaupt in den Genuss, in Anführungsstrich, dieses ALG 2 kommen, diese Eingliederungsvereinbarung schwer nachvollziehbar ist und dass hier genügend Raum bleibt für den Fallmanager für diskriminierende Maßnahmen. Also es wird überlegt, dagegen zu klagen und es gibt auch ganz starke rechtliche Bedenken, weil es beherrscht zum einen Vertragsfreiheit, also man kann eigentlich nicht gezwungen werden, einen Vertrag abzuschließen. Und ich weiß nicht, was daraus wird, da müssen wir einfach abwarten. Es geht sogar noch weiter, man muss überlegen, ganz kurz, es ist sogar laut Gesetz vorgesehen, dass diese Eingliederungsvereinbarung von dem Antragsteller für die Bedarfsgemeinschaft, die dann Sozialgeld bezieht, mit abgeschlossen wird. Das heißt, man schließt nicht nur einen Vertrag für sich selbst ab, sondern darüber hinaus noch für die sogenannte Bedarfsgemeinschaft. Das orientiert sich ganz klar an einem patriarchalen Menschenbild, insofern als dass man davon ausgeht, der Mann stellt den Antrag für seine Frau und für seine Kinder mit und man vereinbart praktisch oder macht Zugeständnisse für die Bedarfsgemeinschaft mittels dieses Vertrages. Die Zumutbarkeitsanforderungen werden sich auch verändern. Es ist ja klar, das haben jetzt bestimmt auch alle schon gehört, in Zukunft soll jede Arbeit zumutbar sein. Das heißt, auch nicht sozialversicherungspflichtige Tätigkeiten fallen darunter. Es gibt nur eine Ausnahme von dieser Zumutbarkeit, wenn die Arbeitsbedingung und oder die Bezahlung als sittenwidrig gilt. Und ja, und als sittenwidrig wird definiert, wenn der Tarif, der ortsübliche Tariflohn der Branche um 30% unterschritten wird. Bezüglich der 1-Euro-Jobs möchte ich noch sagen, dass es im Moment Verhandlungen gibt zwischen fast allen Wohltätigkeit, also Wohlfahrtsverbänden und der Agentur für Arbeit, der Bundesagentur für Arbeit. Und zwar wird jetzt gerade verhandelt, dass pro 1-Euro-Job 500 Euro der, von der Bundesagentur für Arbeit an die Caritas oder an den Wohlfahrtsverband gezahlt wird. 500 Euro bekommen die pro Kopf. Davon bekommt dann der Arbeitslose oder die erwerbsfähige Hilfebedürftige 1 Euro und darf maximal 15 Stunden in der Woche arbeiten. Also die machen einfach Geld mit dieser Geschichte und die stehen alle schon ganz startbereit. Und der einzige Verband, der sich im Moment davon irgendwie distanziert hat, das ist der Hospizverein. Die haben gesagt, sie machen da nicht mit, sie sprechen sich gegen 1 Euro Jobs aus. Und es ist absehbar, das ist jetzt auch noch die neueste Idee, dass sich diese 1-Euro-Jobs nicht nur auf die Wohlfahrtsverbände beschränken wird. Also es ist nicht mehr unbedingt dann irgendwann notwendig, dass es gemeinnützige Träger sind. Das heißt, im Extremfall kann jeder Imbissbudenbesitzer irgendwann 1-Euro-Jobs anbieten. Denn nur so kommen diese 600.000 Arbeitsplätze, die laut Clement geschaffen werden wollen, eigentlich zustande. Also ich wollte einfach 2-3 Beispiele noch benennen, wo die besondere Situation von Migrantinnen nochmal zum Ausdruck kommt. Beispiel die sogenannte Bedarfsgemeinschaft in diesem SGB II, also AEG II, Arbeitslosengeld II. Was heißt das Bedarfsgemeinschaft? Im Wesentlichen gehören dazu der Partner, die Partnerin, egal ob verheiratet oder nicht, also auch die nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz verheiratet in Anführungsstrich, fallen darunter, und die minderjährigen Kinder. Zu beachten ist auch, dass zur Haushaltsgemeinschaft alle in der Wohnung lebenden Verwandten und Verschwägerten gehören. Und da finde ich wiederum den Bezugspunkt zu Migrantinnen und Migranten, weil Migrantinnen in der Regel eben nicht im Singlehaushalten leben, sondern eher in größeren Familiengemeinschaften. Heißt das konkret, dass die Anrechnung von Einkommen im Rahmen dieser Haushaltsgemeinschaft, Bedarfsgemeinschaft, nochmal besondere Auswirkungen hat. Es wird mehr Einkommen da sein, mehr Vermögen, was angerechnet wird. Einfach aufgrund der besonderen Lebensbedingungen von Migranten und Migrantinnen. Dann, es gibt bis jetzt keine von den Wohlfahrtsverbänden, mit wenigen Ausnahmen bei den Flüchtlingsorganisationen, besondere Beratung für Migrantinnen und Flüchtlinge bezüglich Hartz IV. Dieser Fragebogen, ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gesehen habt, diesen 16 oder 18 Seiten, der jetzt auszufüllen ist, der ist für Laien und Laien wirklich unverständlich. Teilweise verstößt er eklatant gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen. Und demzufolge eben für nicht deutsch sprechende Leute besonders schwierig. Und der soll jetzt ersetzt werden, weil er eben gegen Datenschutzgesetz verstößt. Aber zuerst sollen die alten verbraucht werden, sozusagen. Die zweite Auflage ist dann halt der veränderte Fragebogen. Aber so, daran wird auch klar, wie eben nicht deutschsprachige Personen besonderen Schwierigkeiten ausgesetzt sind. Einen Punkt möchte ich noch zu bedenken geben mit diesen Zumutbarkeitsanforderungen. Wenn jetzt diese 1-Euro-Jobs eingeführt werden oder auch eben die zumutbare Arbeit nicht sozialversicherungspflichtige Tätigkeiten umfasst, heißt es nochmal eine Verschiebung. Gerade für Menschen, die illegalisiert sind und auf solche Jobs angewiesen sind, die werden nochmals mehr nach unten verschoben, beziehungsweise der Zugang für sie zum Arbeitsmarkt wird nochmal verschärft, beziehungsweise sie werden noch weniger Plätze finden, als sie ohnehin schon jetzt finden. Weil jetzt eben auch ein deutscher Ingenieur bei McDonald's arbeiten muss, nach der Zumutbarkeitsanforderung. Und so, das heißt nochmal einfach eine Verschiebung. Und das kommt letztendlich in der Realität, das müssen wir auch ganz klar sehen, einem faktischen Arbeitsverbot gleich. Es gibt unterschiedliche Schätzungen bezüglich der Anzahl der Illegalisierten. Es wird von 100.000 ausgegangen bis zu 1 Million.
Ja, soweit der Vortrag zu den Folgen für Migrantinnen und Flüchtlinge durch das neue Zuwanderungsgesetz und die geplante Zusammenlegung von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe durch Hartz IV. Wie gesagt, dieser Vortrag wurde am 10. September in Berlin auf den feministischen Widerstandstagen gehalten. Und an dieser Stelle noch eine Vorausschau auf unsere nächste Sendung. Die ist am 27.10., also genau in 14 Tagen, auch um 18.30 Uhr hier bei RDL. Und da werden wir noch einen Vortrag von den feministischen Widerstandstagen senden, und zwar mit dem Thema Abbau und Umbau im Gesundheitswesen und die Folgen für Frauen mit Behinderungen. Ja, und damit sind wir auch schon am Schluss der heutigen Sendung. Wir verabschieden uns vom Frauen-Lesben-Info. Wenn ihr oder sie heute am Mittwochabend die Sendung gehört habt, gibt es nochmal die Chance, die Wiederholung morgen, also am Donnerstagvormittag um 10.30 Uhr zu hören. Ansonsten bis zum nächsten Mal in 14 Tagen. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Tja, liebe Leute, das war's schon wieder mit dem historischen Tagesinfo. Wir hoffen, es hat euch gut gefallen und ihr habt diesen kleinen Memory Stick in die Vergangenheit vor 20 Jahren gut verdaut. Auch zu wissen, was war und was heute ist. Wir sagen tschüss und Radio Dreieckland freut sich über jede Spende zur Stützung seiner Programmveranstaltung.